Wir hören auf Gottes Wort, Johannes 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Bis soweit diese Verse. Vor ein paar Tagen, am letzten Donnerstag, haben wir uns an den Moment erinnert, wo unser Herr Jesus Christus in den Himmel aufgenommen wurde, wo er sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat. Und heute befinden wir uns demnach, dementsprechend am ersten Sonntag nach Himmelfahrt. In der Zeit nach dem großen Abschied Jesu von seinen Jüngern. Und das Kapitel 7 im Johannesevangelium, das schildert uns die Begebenheit, wie Jesus zu einem Fest nach Jerusalem kommt, wie er dann im Tempel zu den Menschen redet. Er fängt etwa in der Mitte dieses einwöchigen Festes an und unser Predigttext berichtet vom letzten Tag dieses Festes. Und als Jesus diese Worte spricht, dann sitzen vor ihm Menschen, zum einen Menschen, die ihn als den Messias, als Gottes gesandten Retter für sie und für die Welt anerkennen. Dann aber auch solche, die Jesus ganz bestimmt ablehnen. Denn sie sagen, Jesus Christus kann nicht der Messias sein, weil wir ganz genau wissen, wo er herkommt. Wir kennen seine Eltern, wir kennen die Stadt, wo er aufgewachsen ist. Und das würde man von dem Gesalbten Gottes nicht sagen können. Und dann gibt es noch die, die sind einfach verwundert. Die staunen über das, was sie sehen und über das, was sie hören. Zum einen darüber, wie dieser Mann, der bei keinem Lehrer gewesen ist, so tiefe Einblicke in die Schrift hat. Und sie staunen über die Wunder, die er tun kann. Und mit jedem Auftreten Jesu in der Synagoge an diesem Fest, da scheint sich wie die Spannung etwas mehr aufzumischen. Das sind einmal die Glaubenden, dann die, die ihn ablehnen und dann auch die, die einfach nur staunen. Und zu dieser gemischten Zuhörerschaft spricht Jesus seine Einladung. Und indem er diese Worte spricht, macht Jesus für alle drei Gruppen klar, wer bin ich? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Wir haben das gehört, dass Jesus am letzten, dem höchsten Tag des Festes einlädt. Wen da dürstet, der darf zu ihm kommen und trinken. Und ja, das ist uns wahrscheinlich sofort aufgefallen. Es ist eigentlich offensichtlich, dass die Verse 37 und 38 in einem Bild gesprochen sind. Und das bestätigt uns dann auch der letzte Vers, der Vers 39. Und diesen Bildern wollen wir im Folgenden nachgehen, mit folgender Gliederung. Erstens die Quelle des Wassers, Vers 37. Zweitens der Kanal für das Wasser, Vers 38. Und drittens das Wasser, Vers 39. Zum Ersten die Quelle des Wassers. Wir lesen Vers 37, am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus ist auf dem Laubhüttenfest. Es ist eines von den drei jährlichen Festen, die mit einer Wallfahrt nach Jerusalem verbunden sind. Und dieses Fest, wo Jesus sich gerade befindet mit diesen ganzen Leuten, wird oft auch einfach als das Fest bezeichnet, weil es ein Fest schlechthin ist. Mit zweifacher Bedeutung. Zum einen erinnert man sich beim Laubhüttenfest durch die Laubhütten, in denen das Volk Israel lebt, wohnt während des Festes. Dadurch erinnert man sich daran, wie Gott sein Volk durch die Wüste hindurch getragen, geführt und wunderbar versorgt hat. Andererseits ist das Laubhüttenfest auch ein Erntedank- und ein Weinlesefest. Man dankt Gott. Man dankt Gott für die wunderbare Versorgung, die wunderbare Führung durch die Wüstenzeit hindurch, aber auch für die wunderbare Führung durch das letzte Jahr hindurch. Und zugleich bittet man Gott auch um seinen Segen für das kommende Jahr. Wenn dann das Sabbatjahr kommt, wo man nicht erntet, da wird an die Stelle dieser Erstlingsopfer, wie sie genannt werden, tritt an die Stelle dieser Opfer die Verlesung des Gesetzes. Und das ist interessant, im Judentum kommt dann nach rabbinischer Überlieferung ein bestimmter Brauch zu diesem Fest dazu. Und zwar, dass ein Priester an 7 Tagen dieses Festes jeden Morgen mit einem Krug hinabsteigt zum Siloah-Teich, dort Wasser schöpft und dieses Wasser am Altar ausgießt, zusammen mit Wein. Und dieses Wein und dieses Wasser fließt unterirdisch ab. Und diese Zeremonie wird vor allem begleitet durch den Gedanken, durch das in Erinnerung rufen eines Verses aus Jesaja 12. Jesaja 12, Vers 3. Da heißt es: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Zum einen, man dankt Gott für seine Versorgung, für das Wasser, für sein Leben spendendes Bewahren. Und zum anderen, man bittet Gott, dass er auch weiter mit uns geht. Und dann steigt unser Text ein mit der Bezeichnung dieses Tages. Es ist nicht irgendein Tag, an dem Jesus hier jetzt aufsteht, sondern es ist der letzte, der höchste Tag vom Laubhüttenfest. Und er lädt ein, zu ihm zu kommen. Und wenn wir uns das Bild einer Quelle vor Augen führen, dann ist uns klar, die Quelle mit Wasser spendet Leben. Wir sehen das in der Schweiz, in der Natur, wenn es im Sommer trocken wird, sehr deutlich. Da, wo eine Quelle mit gutem Wasser ist, da hat die Trockenheit, da hat die Dürre keine Macht. Denn egal, ob es jetzt regnet, ob Tau kommt oder nicht, die Quelle erfrischt alles das, was mit ihr in Berührung kommt. Und als seine Zuhörer diese Worte hören, dann denken die Zuhörer sehr wahrscheinlich gerade an das, was ich eben geschildert habe, was 7 Tage lang jeden Morgen geschehen war. Sehr wahrscheinlich denken sie aber auch an andere alttestamentliche Bibeltexte, zum Beispiel an Jesaja 55, Vers 1a. Dort lädt Gott sein Volk ein und spricht: Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und 2 Verse später: Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Und David selbst in Psalm 36, Vers 10 nennt Gott die Quelle des Lebens. Brunnen des Heils, Quelle des Lebens, Wasser, das den Durst stillt. All diese Bezeichnungen sind Wörter, die Gott bezeichnen. Und mit dieser Einladung, wenn Jesus jetzt diese Einladung ausspricht, dass man zu ihm kommen und bei ihm trinken darf, dann sagt Jesus damit aus, dass er Gott ist. Dass er die Quelle des Heils ist. Dass er Leben geben kann. Und ja, nach Jesaja 55, Vers 3, dass er die Quelle für den neuen Bund Gottes mit seinem Volk und allen, die an ihn glauben, ist. Hast du schon mal so richtig Durst gehabt? Ich selbst war noch nie in einer Situation, muss ich zugeben, wo ich wirklich stundenlang einen Durst verspüren musste. Aber ich weiß, wie guttunend es ist, wenn ich nach einem längeren Spaziergang oder einer Wanderung oder nach ein paarstündiger Arbeit im Garten frisches Wasser, kühles Wasser trinken kann. Und wie viel intensiver muss diese Freude und dieses befriedigende Gefühl sein, wenn man nach längerem Durst Wasser trinken kann. Es ist uns aber klar, dass dieser Durst als ein Bild steht. Der Durst steht für ein Verlangen, und zwar für das Verlangen nach Gott. Der Psalmist drückt es in Psalm 42, Vers 2 und 3 mit dem Bild eines Hirsches aus. Er sagt dort, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Oder in Psalm 63, Vers 2 sehen wir ein ähnliches Bild. Dort schreibt der Psalmist, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Diesen Zitaten entnehmen wir, dass dem Menschen von Gott ein Verlangen ins Herz gelegt ist, der über das Irdische hinausgeht. Ein Verlangen, ein Durst nach der Gegenwart Gottes, danach mit Gott in Gemeinschaft zu treten. Und Jesus lädt jetzt ein, wenn du mit Gott Gemeinschaft haben willst, wenn dich nach Gott verlangt, dann komm zu mir. Und interessanterweise spricht er hier in unserem Vers erstmal jede einzelne Person persönlich an. Jesus lädt gerade dich ein, zu ihm zu kommen. Und dann, wenn unsere eigene Suche befriedigt ist, wenn wir selbst gefunden haben, was wir suchten, dann verspricht uns Jesus etwas Wunderbares. Wir dürfen sozusagen anderen Wasser bringen. So kommen wir zum zweiten, zu Vers 38. Da sagt Jesus weiter, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nun diese eine Aussage, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, die ist jetzt nicht bildlich gemeint, sondern ganz real. Wir wissen es, Gott ist ein heiliger Gott, der mit Sünde, mit Falsch, mit Bösem nicht vereinbar ist. Und zu an Jesus glauben gehört nun, dass ich als Mensch anerkenne, dass mich meine Sünde von Anfang an von Gott trennt. Und wenn auch ich mich danach sehne, zu Gott zu kommen, wenn auch ich mich danach sehne, wieder mit Gott ins Reine zu kommen, wenn ich mich vielleicht auch anstrenge, wenn ich suche, aus meiner eigenen Kraft kann ich nie hin zu ihm gelangen. Und darum heißt an Jesus glauben auch, dass ich glaube, dass meine Situation für mich von meinem Standpunkt aus auswegslos ist. Und dass Gott meine Situation, dass Gott mich kennt, dass er weiß, dass ich ihn suche, ihn aber nicht finde. Und dass Gott sozusagen von sich her eine Brücke baut. Und über diese Brücke, Jesus Christus, kann ich wieder zu Gott, dem Vater, kommen. Denn in Christus kam Gott auf die Welt und er lebte, litt und starb und stand wieder auf von den Toten, damit ich zu Gott, dem Vater, kommen kann. Und wenn ich das glaube, dann glaube ich, dass Jesus Christus Gott ist, dass er der verheißene Retter der Welt und vor allem wichtig, dass er mein Retter und Erlöser ist. Denn Christus rettet mich, wie frisches Wasser den Dürstenden und Suchenden vor dem Verdursten rettet, so rettet mich Christus vor der ewigen Ferne und vor dem Untergang ohne Gott. Und dann kommt Jesus wieder zurück zur Bildsprache. Denn er sagt, dass vom Leib, vom Körper desjenigen, der jetzt an ihn glaubt, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen werden. An Jesus Christus glauben, wie die Schrift sagt, haben wir eben gesehen. Das heißt, zu glauben, dass er Gottes Gesandter ist und dass er gekommen ist, um mich verlorenen Menschen zu retten, um mir Heil zu bringen. Und wie er dann weiterfährt mit diesen Strömen lebendigen Wassers, das ist interessant, wenn man ins Alte Testament schaut und sich vorstellt, wenn wir wissen, dass seine Zuhörer, die da in der Synagoge saßen, dieses Alte Testament und die Propheten und so weiter, sehr, sehr weit, wenn nicht ganz auswendig im Gedächtnis hatten, wenn er jetzt vom Wasser spricht, das von ihnen fließen wird, dann haben wir einleitend gehört, Jesaja 58, Vers 11 und ein paar Verse davor. Bei Jesaja, da geht es um rechtes Fasten und dann werden lauter Dinge aufgezählt, an denen Gott gefallen hat. Und wir wollen jetzt diese Verse noch einmal lesen. Jesaja Kapitel 58, Vers 6 bis 11. Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem eigenen Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und jetzt kommt's. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und damit ist für seine Zuhörer, für Jesu Zuhörer ganz klar, dass Jesus mit dieser Einladung auch sagt: Ich bin dieser Gott. Wer an mich glaubt, dem werde ich helfen, loszulassen, wen er zu Unrecht gebunden hat. Ich werde ihnen helfen, freizugeben, die er bedrückt. Jesus wird befähigen, auf Hungrige zuzugehen und ihnen zu essen zu geben. Er wird befähigen, Obdachlose aufzunehmen. Und so weiter. All die Verse, die wir und all die Aufzählungen, die wir gelesen haben. Denn wer zum Glauben an Jesus Christus als seinen Herrn kommt, der ist nicht mehr sein eigener Herr. Zwar ist die äußere Person, das Erscheinungsbild, das gleiche, aber innerlich sind wir ein absolut neuer Mensch. Und das zeigt sich auch nach außen hin. Nach außen hin. Und wie von einer Quelle fließen nun von uns, die wir an Gott, an Jesus Christus als unseren Herrn glauben, Ströme lebendigen Wassers. Und es ist noch interessant, dass Jesus nicht sagt, dass vom Herzen oder vom Mund des Glaubenden diese Ströme ausgehen werden. Er verwendet im Griechischen ein ganz besonderes Wort, das eigentlich den Bauch oder den Mutterleib bezeichnet, statt dass er einfach vom Fleisch oder von Person spricht. Und dennoch ist es so, dass er wohl nichts anderes als einfach den menschlichen Körper bezeichnen will. Dass er die gesamte Person meint, mit allem, was dazu gehört. Und so halten wir fest, dass Jesus Christus verspricht, dass von der Person, die an ihn als den Sohn Gottes und als ihren eigenen Retter und den Retter für die Welt denkt, Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Und da ist etwas, das dieses Wasser bezeichnet, nämlich es ist lebendig. Und lebendiges Wasser steht nicht still, es fließt. Von einer Quelle ausgehend sucht sich das Wasser seinen Weg. Es fließt dem Bach entlang durch die Natur. Und überall dort, wo es hinkommt, erwächst neues Leben. Da grünen die Kräuter, die Bäume, die Sträucher. Da kommen die Tiere zum Trinken. Das Wasser belebt. Und so werden auch wir, nachdem wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und er uns dieses Lebenswasser in uns hineingegeben hat, so werden auch wir unserem Herrn ähnlicher, weil er uns erneuert, uns hilft und wir ihm nacheifern. Und so werden wir auch selbst zu einer Art Quelle des Wassers, die aus der Quelle des Lebens, aus Jesus Christus gespeist wird. Wenn die Quelle nun kein Wasser mehr liefern würde, dann wäre der Bach bald ausgetrocknet. Aber dadurch, dass uns unser Herr immer wieder neu belebt, werden auch wir immer wieder und immer mehr durch ihn geprägt. Und so werden seine Eigenschaften wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue und so weiter immer mehr zu unseren Eigenschaften. Und dadurch werden wir für unser Umfeld eine erfrischende Quelle lebendigen Wassers, weil Gott durch uns unsere Umgebung erfrischen kann. Wir können Mitmenschen ermutigen, wir können sie stärken, wir können aufrichten. Gottes Geist, den Jesus allen schenkt, die an ihn glauben, er wird so in uns selbst zu einer Quelle lebendigen Wassers, die von uns weiterfließt auf unser Umfeld. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, das Wasser, Vers 39. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das Wasser ist hier also ein Bild für den Heiligen Geist. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann gibt er seinen Geist in uns, der uns hilft, dem Willen unseres Herrn immer mehr zu entsprechen. Und wenn Johannes jetzt schreibt, dass der Geist noch nicht da war, dann heißt das nicht, dass Gottes Heiliger Geist noch nicht existierte. Denn wir lesen schon in 1. Mose 1, Vers 2, dass der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also war er schon bei der Schöpfung dabei. Und der Pharao erkannte, dass der Geist Gottes auf Josef ruhte, nach 1. Mose 41, 37. Ja, und selbst David konnte Gott in Psalm 51, Vers 13 bitten: Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und es ist meines Erachtens nicht klar ersichtlich, welches jetzt Kriterien waren, dass Menschen im Alten Testament Gottes Heiligen Geist empfangen haben. Was auffällt, ist aber, dass es meistens Einzelpersonen waren, die Gottes Geist bekommen haben, beziehungsweise auf die Gottes Geist kam. Und alle haben gemeinsam, dass sie klar und entschieden gottesfürchtig, also Gottes Willen suchend lebten. Und es ist interessant, dass aber nicht auf das gesamte Volk Gottes, nicht auf das gesamte Volk Israel der Geist Gottes gekommen ist. Aber Gott verspricht schon in dem Alten Testament, dass er seinem Volk und denen, die hinzukommen, denen, die an ihn glauben werden, ein neues Herz und einen neuen Geist geben wird. Da kennen wir vor allem Hesekiel 36, Vers 26. Und aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang wird deutlich, dass es sich bei dem neuen Geist, den Gott in die Herzen der Gläubigen geben wird, um denselben Geist handelt, der schon von Anfang der Schöpfung da war, der schon auf Josef geruht hat und der auch auf David war. Neu ist der Heilige Geist in seiner Funktion als Geist des auferstandenen und verherrlichten Gottes Jesus Christus. Der Herr Jesus gibt nun, wie schon gesagt, seinen Geist in den Menschen und in jeden Menschen, der an ihn glaubt. Wir Gläubigen, wir empfangen ihn als Kraft eines neuen Lebens in Jesus Christus. Und wir haben es einleitend kurz erwähnt, dass wir uns gerade am Donnerstag an Jesu Himmelfahrt und sein Besteigen des Thrones zu Rechten des Vaters, wie es in der Apostelgeschichte heißt, dass wir uns daran erinnert haben. Also, dass unser Herr und Gott bei dieser Himmelfahrt verherrlicht wurde. Und nach eigenen Angaben in Johannes 16, Vers 7, musste erst das geschehen, bevor Jesus dann seinen Nachfolgern seinen Geist senden konnte. Und das war zu der Zeit, wo Jesus beim Laubhüttenfest stand und diese Worte sprach, noch nicht geschehen. Zu dem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch nicht in seiner Funktion als Tröster und Ermahner der Gläubigen eingesetzt. Und heute wissen wir, dass er damals nach einigen Tagen auf die in Jerusalem versammelten Jünger verteilt ausgegossen wurde. Und ab dem Zeitpunkt ist jeder eingeladen, an Jesus Christus als seinen Herrn zu glauben. Und wer diesen Schritt des Glaubens tut, dem ist zugesagt, dass Gott, dass Christus ihm seinen Geist schenkt. Und so werden wir durch unseren Herrn, den wir in uns tragen, der durch seinen Geist in uns wohnt, eine Quelle des Wassers, die gespeist wird durch unseren Herrn, der Geber dieser Quelle, dieses Geistes ist. Und dadurch können wir zum Segen für unser Umfeld sein. Wir fassen kurz zusammen. Wir haben gesehen, dass Jesus beim Laubhüttenfest in Jerusalem im Tempel aufsteht und redet. Das hatte er schon an Tagen vorher getan. Und die Menschen waren über dieses Auftreten Jesu unterschiedlicher Meinung gewesen. Am letzten Tag dann, dieses Festes, steht Jesus auf. Und als erstes lädt er ein, zu ihm zu kommen und zu trinken. Er bezeichnet sich als Quelle des lebendigen Wassers. Wir haben gesehen, dass seine Zuhörer sehr wahrscheinlich vor allem an Jeremia 12, Vers 3 gedacht haben, dieser Praxis, die auch während des Festes stattgefunden hat. Aber dass es auch andere Zitate aus dem Alten Testament gibt, die angeklungen haben, die vor allem Gott als die Quelle lebendigen Wassers bezeichnen. Wir haben gesehen, dass Jesus damit auch für alle seine Zuhörer klar macht, klar bezeugt, dass er Gott ist. Zweitens haben wir dann gesehen, dass Jesus denjenigen, die an ihm glauben, zuspricht, dass belebendes Wasser, das er ihnen zukommen lässt, das er in sie hineingibt, dass das von ihnen aus weiterfließen wird. Und so werden wir, wenn wir an Christus glauben, durch ihn geprägt und wir werden ihm ähnlicher. Das hilft uns wiederum, Eigenschaften wie zum Beispiel in Jesaja 58 genannt, uns anzueignen oder auch wie Paulus es in Galater 5 nennt, diese Früchte des Geistes in uns heranreifen zu lassen. Und so können auch wir durch Christi Geist für unser Umfeld ein Segen sein. Drittens löst dann der Evangelist Johannes das Geheimnis um dieses Wasser auf und sagt, dass Jesus das von dem Heiligen Geist gesagt hat. Dieser Geist, haben wir gesehen, war damals, zu der Zeit, als Jesus sprach, noch nicht da, weil er noch nicht verherrlicht war. Heute ist er verherrlicht und heute schenkt er jeden, der an ihn glaubt, seinen Geist, der uns hilft, ein Leben zu führen, das unserem Herrn ehrt, das seinem Willen entspricht. Ja, und so können wir in Gemeinschaft mit Gott treten und unser Leben mit ihm führen. Er erinnert uns, er hilft uns auch mit Hilfe der Heiligen Schrift zu erkennen, was unser Herr gerne von uns möchte. Und er hilft uns, wie eine erfrischende Quelle, erfrischend und wohltuend für unser Umfeld zu sein. Und möge er das einem jeden von uns immer mehr schenken. Wir beten. Allmächtiger Gott, unser treuer Vater im Himmel, danke für dein Wort. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du gelebt, gelehrt, gelitten hast, dass du gestorben bist für uns am Kreuz, dass du aber nicht unter den Toten geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist von den Toten, Herr. Und du sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Und dafür loben und preisen wir dich, Herr. Du, unser Herr, unser König. Und vor allem danken wir dir, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern dass du deinen Geist geschickt hast, der uns, deinen Kindern, ein Trost und Helfer ist. Und wir danken dir, dass du durch deinen Geist durch uns wirkst in dieser Welt. Und da bitten wir dich, Herr, hilf uns, immer mehr auf dich, auf deinen Geist zu hören und uns von ihm leiten und führen zu lassen. Wir danken dir, dass du bei uns bist, heute, hier und jetzt, und dass du mit uns gehst, und das ist zugleich unsere Bitte, Vater, wenn wir dann auseinandergehen, ein jeder in sein Heim, in seinen Alltag, so bitten wir, komm mit uns, geh du mit uns, Vater, ja, leite und führe uns durch deinen Geist. Amen.